Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 635 des Audiocasts zu CC2TV. Heute gibt's wieder ein paar Themen zur Technik. Nochmal ein Blick auf Corona bzw. auf Masken, worauf man achten sollte. Und auf eine unendliche Sauerei, die Lidl plant. Und am Ende nochmal ein Blick auf zwei Skills, die ein sehr guter Freund des Computer Club gemacht hat. Ja, aber fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Thema an. Ein für mich vielleicht überraschendes, aber lange erwartetes Gerät erblickt das Licht der Welt. Xiaomi, glaube ich mal. Xiaomi Mi TV Lux. Das ist ein neues Fernsehgerät, was ab heute auf dem Markt kommt, allerdings nicht bei uns, sondern noch im Moment ganz weit weg. Ob es nach Deutschland kommen wird, steht noch nicht hundertprozentig fest, aber wahrscheinlich ja. Und zwar handelt es sich dabei um ein 55 Zoll Fernsehgerät, welches aus einem 5,8 mm dicken Panel besteht und einen sehr dünnen Rahmen hat, dafür einen schicken, massiven Fuß. Das Ding ist komplett durchsichtig. Wenn ich mir die Bilder so ansehe, die da von dem Internet kursieren, natürlich vom Hersteller gemacht worden, und da weiß man nicht so genau, wie weit das geschönt ist, kann man also ganz klar und deutlich da hindurch sehen. Und natürlich macht das Ding auch ein Bild, dann kann man nicht mehr durchsehen. Das wäre ja auch blöde. Und dieses Gerät, naja, billig ist es nicht. Es ist also, wie gesagt, 140 cm Diagonale, hat einen 120 Hertz Anzeige, nennt sich Mi TV Lux Transparent Edition und wird umgerechnet auf deutsches Geld etwa 6.080 Euro kosten. In China sind es natürlich Yen, 49.999 oder sowas. Also, der Hersteller schreibt, und das zeigen auch die Bilder, dass es eine nahezu perfekte Illusion ist, wenn man dahinter einen Hintergrund hat und einen Teil des Hintergrundes als Bild vorn drauf gibt, sieht es so aus, als könnte man da durchsehen, auf den Hintergrund sehen. Ich würde es mir gern mal ansehen, aber China ist mir dafür noch ein bisschen zu weit. Der Hersteller sagt, ein Kontrastverhältnis von 150.000 zu 1. Wer es glaubt, ist selbst schuld, hätte ich was gesagt. Aber die Marketingmenschen, die übertreiben ja nun wahnsinnig gern, vor allen Dingen, wenn sie aus dieser Ecke der Welt kommen. Und es soll eine Abdeckung von 93% des DCI-P3 Farbraumes haben. Also eine sehr, sehr hohe Farbtreue. Xiaomi sagt, also es handelt sich um ein 10-Bit-Panel mit 1,07 Milliarden Farben und 4K-Auflösung, ist klar. Weitere Daten sind im Moment noch nicht bekannt. Die Benutzeroberfläche ist MIUI und basiert auf Android TV. Also irgendwie steckt Google auch wieder mit drin. Man muss sehen, wie lang und wie weit. Es sollen also mehr als 20 KI-Algorithmen sich um Bild- und Tonverbesserungen kümmern und all diese Sachen. Aber das sind alles nur Marketing-Aussagen. Interessant ist für mich nur, hier gibt es also mittlerweile wirklich Displays, die aussehen wie Fensterscheiben. Und wenn man sie einschaltet, hat man dann darauf ein Bild. Ich weiß nicht, ob das Bild von hinten genauso sichtbar ist oder unsichtbar ist oder wie auch immer. Aber da will ich mal sehen. So, also diese 5,8 mm Scheibe, die als Fernsehgerät dient, halte ich eigentlich für eine Sensation, wenn ich mir überlege, was die ersten Plasma-Fernsehgeräte gekostet haben. Und die kommen hier schon mit einem Preis von 6.000 Euro auf dem Markt, muss ich sagen. Das macht Hoffnung, dass wir irgendwann tatsächlich so etwas bei uns in der Wohnung haben werden können. Denn die ersten Farbfernsehgeräte in Deutschland, die haben ja auch 5, 6, 7, 8.000 D-Mark gekostet. Also D-Mark war damals noch ein bisschen mehr als heute das gleiche in Euro. Eine wirkliche Sensation. Schauen Sie mal, suchen Sie mal nach diesen MITV Lux im Internet. Da gibt's eine ganze Menge Bilder davon. und die sehen spektakulär aus. Der neue iMac. Ich weiß es nicht, wie das die iMac-Benutzer, ich bin selbst ja keiner, sehen, aber der kann nicht mehr aufgerüstet werden mit SSDs. Das heißt also, man hat bei diesen günstigen Versionen davon diese Möglichkeit nicht mehr vorgesehen. Bisher konnte man ja den Speicher von iMacs noch selbst erweitern und eine eigene Festplatte oder SSD einbauen, aber das ist bei dem iMac 27 Zoll nicht mehr möglich. Und ja, jetzt muss man mal abwarten, wie sich das im Markt etablieren kann, so ein Gerät. Die teuren Varianten mit 4 und 8 Terabyte großen SSDs haben einen Erweiterungsport auf dem Mainboard. Darüber kann man also weiterhin SSDs anschließen. Ob das ein bisschen widersinnig ist, also wenn genügend Speicher da ist, dann kann man ihn erweitern. Und wenn man nicht genügend Speicher hat, kann man ihn nicht erweitern. Die Logik soll mir doch mal einer erklären. Apple sagt, dass der Flash-Speicher und die Logikplatine für die Hardwareverschlüsselung miteinander gekoppelt sind, sodass also Daten verloren gehen würden, wenn die Logikplatine ersetzt wird. Aus diesem Grund empfiehlt man Kunden, ihre Dateien regelmäßig zu sichern. Halte ich also auch schon für sehr kundenunfreundlich. Also geht dir mal irgendwas kaputt, die SSD oder hier der Flash-Speicher oder Logikplatine oder sonst was, dann kannst du nicht einfach mal eine Komponente tauschen, sind deine Daten auch weg. Dann bleibt also nichts anderes übrig, als dass man über den USB-C eine externe SSD anschließt und die Daten darauf sichert, damit man, wenn man eine Reparatur hat, nicht sämtliche Daten verliert. Aber ich meine, das ist ja schon seit 2 Jahren oder sowas bekannt, dass dieser T2-Chip in den neuen Apple-Geräten dazu genutzt wird oder werden soll, bestimmte Hardware-Reparaturen durch Dritte zu verhindern, weil der Mac nach dem Austausch diese Teile erst wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden muss. Der iMac hat mit dem neuen Update jetzt, mit den neuen Geräten, diesen T2-Coprozessor erhalten. Also man schmeißt jetzt hier im Grunde genommen alle anderen Firmen, die sich mit den iMacs beschäftigt haben, repariert haben, sonst was, meist auch günstiger als der Hersteller selbst, einfach raus und sagt, wir reparieren selbst. Ob das mit EU-Recht vereinbar ist, das ist noch die Frage. Aber das wird Jahre dauern, bis sich da irgendetwas tut. Der 27-Zoll iMac kostet 2050 Euro, ist sofort verfügbar. Und das Basismodell, was ich eben schon sagte, hat eine 6-Kern-CPU, 8 GB RAM und 256 GB große SSD. Ist ja noch nicht die Welt. Die neuen Modelle des 21,5-Zoll iMac sind ab 1270 Euro erhältlich. So, naja, also, geht mal im Markt, guck mal, ob sich die Apple-Freunde damit abfinden oder sie sagen, wir lassen uns nicht weiter veräppeln. Kommen wir mal zu Lidl. Das ist der Vierbuchstabenladen, wo die Tante mit der abstoßenden Quäkstimme Werbung macht. Da zieht's mir jedes Mal die Schuhe aus. Gut, im Sommer geht's ja. Dieser Discounter, oder wie, ja, heißt er ja eigentlich, der meint, seine Kunden könnten sich jetzt freuen, denn Lidl Plus startet eine neue Applikation, die Lidl Plus App. Und die gab es bisher, glaube ich, nur in Berlin-Brandenburg und die soll ab 10. August bundesweit verfügbar sein. Ja, ich habe gedacht, okay, die machen da Mods Terz und habe mal geguckt. Also wenn man sich diese Lidl Plus App auf den eigenen Smartphone drauf nagelt und damit einkaufen geht, damit bekommt man, also man muss sich dann erstmal anmelden. Und für mindestens 25 Euro Einkauf bekommt man einmalig einen Rabatt von 5 Euro. Gut, es ist nicht das Riesending, aber kann man ja mitnehmen, sowas. Und dann muss man natürlich jetzt mal gucken, was muss man denn da eigentlich machen? Und Lidl sagt aber vorher, redet drumherum, also dass man beispielsweise ein Feld nach dem Kauf frei rubbeln kann und bekommt eine Belohnung. Zudem werden Rabattsammler noch belohnt und man kann viel Geld sparen. Und ganz praktisch ist es zudem die Digitalisierung des Einkaufszettels. So hat man seinen Kassenbon immer dabei und kann sehen, was man gekauft hat. Kann ich auch, wenn ich in die Einkaufstasche gucke, aber na gut. Wenn man das hat, dann kann Lidl das natürlich auch, ja. Aber alles, was vom Discounter kommt, an Rabatt und Aktion, das müssen wir bezahlen. Aber wie? Und dazu guckt man am besten mal in die Datenschutzhinweise von Lidl selbst. Wenn man das sucht bei Lidl.de, findet man diese PDF, aus der ich jetzt Ausschnitte vorlese oder zitiere. Registrierung für Lidl Plus. Da steht, im Rahmen der Registrierung erfragen wir folgende Kundenstammdaten. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail, Adresse, Mobilfunknummer und bevorzugte Lidl-Filiale. Optional und freiwillig können Anrede, Geschlecht, Anschrift, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt und Land angegeben werden. Zur optimalen Bestimmung der bevorzugten Filiale kann auch die Geolokalisationsfunktion Ihres mobilen Endgeräts benutzt werden. Naja gut, das ist noch nicht so spektakulär. Dann nächste Filialbesuche. Wenn Sie sich bei Ihrem Filialbesuch an der Kasse identifizieren, erfassen wir die von Ihnen besuchte Filiale. Die von Ihnen erworbenen Produkte nach Art, Menge, Preis, die von Ihnen eingelösten Coupons, die Bonsumme sowie den Zeitpunkt des Bezahlvorgangs und den Typen der verwendeten Zahlungsmittel. Mit der Zuordnung Ihres Einkaufs zu Ihrem Kundenkonto verfolgen wir die unter Ziffer 2 genannten Zwecke. Also das kann man dann noch speziell nennen. Speziell auf Ihre Vorlieben und Interessen abgestimmte Angebote sowie die Teilnahme an Aktionen anzubieten. Sie identifizieren sich an der Kasse entweder aktiv durch die digitale Kundenkarte oder mittels Ihrer bei der Registrierung angegebenen Mobilfunknummer. So, dann geht's weiter mit Abnutzung. Bei Verwendung der App erheben wir Informationen über die Filiale, in der Sie einkaufen. Zudem erheben wir Informationen über angeschaute und aktivierte Coupons, Ihre Benachrichtigungseinstellungen, die Teilnahme an Gewinnspielen sowie Ihre ausgewählten Stammfilialen. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Kundennummer, Informationen zur benutzten Betriebssystemversion, der Gerätekennzeichnung, der Systemsprache und dem ausgewählten Land sowie der von Ihnen genutzten App-Version. Ihre Login-Daten werden zur Durchführung des Logins erhoben und verwendet, damit Sie sich nicht bei jedem Aufruf der App neu einloggen müssen. Sind die aber gut zu mir. Werden Ihre Login-Daten so lange in der App verschlüsselt gespeichert, bis Sie aus Ihrem Konto ausloggen. Digitale Kassenbons können auf dem Endgerät abgespeichert oder direkt via Messenger weitergeleitet werden, sofern Sie der App erlauben, auf Fotos, Medien zuzugreifen. Die Kamera Ihres Endgerätes kann für das Einscannen von QR-Coupons verwendet werden, wenn Sie die entsprechende Berechtigung erteilen, klar. Im Rahmen der App führen wir In-App-Umfragen durch und erheben hierüber Informationen zu Ihrem Kaufverhalten, Ihrer Abnutzung und persönlichen Verhältnissen sowie Interessen. So, Partnerangebote. Über Lidl Plus erhalten Sie auch die Möglichkeit, vergünstigte Angebote ausgewählter Partner in Anspruch zu nehmen. Bei einigen dieser Angebote müssen Sie sich zur Inanspruchnahme mittels Ihrer digitalen Kundenkarte als Lidl Plus Kunde identifizieren. In dem Fall informiert uns der jeweilige Kooperationspartner über die Inanspruchnahme des jeweiligen Vorteilsangebots. Anschließend der damit verknüpften Informationen, wie zum Beispiel Zeitpunkt, Menge, Ort, damit wir unsere Angebote noch zielgerichteter an Ihren Interessen ausrichten können. So, jetzt kommt ein Artikel über Online-Shop und da stehen auch irgendwelche Grausamkeiten drin. Gehen wir mal weiter zu dem Punkt Analyse des Nutzerverhaltens/Cookies. Bei der Nutzung der App erstellen wir für Zwecke der statistischen Auswertung und der bedarfsgerechten Gestaltung Nutzungsprofile und ordnen diese, wenn möglich, Ihrer Person bzw. Ihrer E-Mail-Adresse bzw. Kundennummer zu. Wir erheben und verwenden auch diese Daten nur, soweit Sie daran eingewilligt haben und so weiter. So, dann kommt aber noch etwas. In der App werden Countly Mobile und Web Analytics benutzt. Analyse Services und Countly Limited Countly, welche zur Analyse der App-Nutzung verwendet wird. Wenn Sie die Lidl Plus App installieren, erfasst Countly, wann und wie lange die App genutzt wird, welche Seiten der App aufgerufen werden, welche Funktionen angeklickt, welche Inhalte dargestellt werden. Damit können wir verstehen, wie Sie mit unserer App interagieren. Ferner können wir basierend auf Ihrem Nutzerverhalten die App stetig verbessern und Ihnen bla bla. Dann kommt noch etwas, und das ist für mich dann eigentlich fast das Schlimmste, nachdem mir nur alle Daten erhoben worden sind, wann ich was gekauft habe, welche Menge und so weiter und wie oft und in welchen befreundeten Unternehmen. Da steht dann Adjust. Die Lidl Plus App nutzt das Analyse-Tool Adjust, ein Produkt der Firma Adjust GmbH. Wenn Sie die Lidl Plus App installieren, speichert Adjust unter anderem Installations- und Ereignisdaten von Ihrer Lidl Plus App. Zum Beispiel Nutzung der App oder Interaktion im Kundenkonto. Das heißt also, wenn ich einkaufe, wenn ich mir ein Päckchen Backbutter kaufe, wird das gespeichert. Damit können wir verstehen, wie Sie mit unserer App interagieren. Ferner können wir unsere mobilen Werbekampagnen dadurch analysieren und verbessern. Für diese Analyse nutzt Adjust die IDFA. Also eine Werbeidentifikation, die ja sowohl bei Apple wie auch bei Android als Werbe-ID verfügbar ist. Die kann man zwar löschen und dann bekommt man eine neue verpasst oder so, aber okay, das benutzen die also. Die IP-MAC-Adresse, den HTTP-Header sowie ein Fingerprint Ihres Endgerätes. Zusätzlich Zeitpunkt des Zugriffes, Landsprache, lokale Einstellungen, Betriebssystemversion sowie die App-Version. Darüber hinaus Nutzer-Device und Werbeaktivitätsinformationen sowie App- und Event-Token. Die Verarbeitung dieser Daten findet ausschließlich auf pseudo-anonymisierter Blabla. Das kennen wir ja alles, das sagt ja jeder. Aber im letzten Absatz, Adjust gibt diese Daten zudem an unseren Dienstleister Google LLC und Facebook Inc. weiter. Falls Google und Facebook anhand dieser Daten eine Identifizierung vornehmen können, geben sie Informationen an Adjust, aufgrund welcher Werbekampagnen sie in den App Store gelangt sind und auf welche Weise sie dort agiert haben. Insbesondere, ob sie die App heruntergeladen oder dies beispielsweise abgebrochen haben und ähnliche Informationen. Adjust erstellt aus diesen Informationen anonyme Statistiken, damit wir den Erfolg einzelner Werbekampagnen. Also erst werde ich anonymisiert und dann, und dann kommt nochmal was zu Google Firebase. Da steht nochmal ähnliche Grausamkeiten drin. Und Google Maps, auch die erfahren natürlich alle. Hier steht im Falle, dass Sie ein Gerät mit Android-Betriebssystem benutzen, haben Sie die Möglichkeit, in der App-Funktion Inhalte von Google Maps zu nutzen. Dadurch können interaktive Karten direkt in der App angezeigt werden und Sie haben die Möglichkeit, die Kartenfunktion kompatibel zu nutzen, um zum Beispiel Lidl-Filialen in Ihrer Nähe zu finden. Die Nutzung von Google Maps erfolgt im berechtigten Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Angebote und an einem leichten Auffindbarkeit der von uns in der App angegebenen Orte. Also, man schiebt hier berechtigtes Interesse vor, damit man den Lidl-Scheiß ansprechend darstellen kann. So eine perverse Verzerrung der Möglichkeiten, die das Datenschutzgesetz bringt, habe ich also noch nicht gelesen. Aber die DSGVO wird ja mittlerweile für alle benutzt, für jeden Unsinn, der überhaupt nicht davon abgedeckt ist. Ja, das war aber lange nicht alles. Also lesen Sie sich das selbst durch. Und wenn das tatsächlich dann jemand diese App verwendet, und es werden wahrscheinlich viele, viele, viele Leute sein, weil sie sich irgendwelche Vorteile, irgendwo 2 Cent zu sparen, davon versprechen. Alles das, was wir jetzt gehört haben, heißt, sobald ich bei Lidl den Laden betreten habe und irgendein noch so kleines Teil, ein Pfund Zucker, an der Kasse bezahle und mich damit identifiziere, in dem Moment wird das gespeichert, dauerhaft, irgendwohin, zu Google übertragen, zu Facebook übertragen. Und diese ganzen Werbeschweine auf dieser ganzen Welt erhalten diese Information. Und zurückzu kann natürlich dann derjenige, der es übertragen hat, auch wieder die Daten von den Werbeschweinen, diesen Monstern da, Datenmonstern, bekommen. Und Ich bin durchsichtig. Hinterher hat man dann eine Statistik, in welchem Tag im Jahr ich am meisten Zucker kaufe, an welchem Tag ich am meisten Brötchen kaufe, was ich auf meine Brötchen dazu kaufe, draufnehme. Und das nicht nur bei Lidl auch, sondern bei Partnerunternehmen. Sag mal, geht's noch? Kann sich überhaupt irgendjemand vorstellen, sich so durchsichtig zu machen? Und wie krank müssen eigentlich die Leute sein, die solche Sachen hier sich ausdenken? Und dann, ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Diese ganze perverse Schweinerei, die hier aufgebaut wird, leider gerät sie ja nicht in die Öffentlichkeit. Wir haben ja nur hier so um die 180.000 Zuhörer in dem Audiocast. Das sind eigentlich zu wenig. Ich selbst werde eine solche Abschweinerei niemals auf eins meiner Telefone draufnageln. Und selbst wenn die mir pro Einkauf 50% Rabatt gewähren. Und wenn ich feststelle, dass andere, die sich ausspähen lassen, die sich datenmäßig nackter machen als nackt, dass die günstigere Preise bekommen, werde ich nicht mehr bei Lidl einkaufen, sondern solange die Möglichkeit besteht, gehe ich eben dann zu Aldi oder zu Rewe oder zu was weiß ich welchen anderen, bis die auch so eine Scheiße mitmachen. Was mir nicht so ganz klar ist, ist das jetzt, dass man diese wahnsinnig überbordende Kartenfunktionen, die man hat, wo man immer an der Kasse gefragt wird, hast du schon dies, hast du schon das, ob man das jetzt selbst machen will, um da noch ein paar Zehntel Cent an irgendwelchen Beiträgen zu sparen. Also mich nervt es jedes Mal, wenn ich gefragt werde, haben Sie eine Dingsbumskarte oder sowas. Ich finde es einfach widerlich. Ich finde es einfach zum Kotzen. Gut, die Kassiererinnen, die können in der Regel nichts dafür, die müssen das machen, aber wenn dann so offensichtlich, wie hier ist bei Lidl, der Kunde quasi nur noch als Geldbringer und als zu bewerbendes Opfer betrachtet wird, dann sollte man sich überlegen, ob man diesen Laden noch betreibt. Ich bin kein Opfer von irgendeinem, der mein Geld haben will. Ganz bestimmt nicht. So, wir kommen ja wahrscheinlich um diese Covid-19-Geschichte, um das Thema nicht so wirklich herum, deswegen ganz kurz dazu. Das, was Maas da jetzt macht, halte ich für eine maßlose Sauerei, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich, dass alle, das von Steuergeldern, die Tests bezahlt werden sollen, derer, die wissentlich in solche Gebiete geflogen, gefahren oder gereist sind, um dann zurückzukommen und dann sollen die auf Kosten des Staats getestet werden. So geht es nicht. Diejenigen, die gesagt haben, okay, ich mache keinen Rudelurlaub, ich mache keinen Rudelsaufen auf Malle oder sonst wo, die zu Hause bleiben, die sich verantwortlich benehmen, die sollten doch dann mindestens genauso viel bekommen. Eine vierköpfige Familie, ich weiß nicht, was so ein Test kostet, war mal 50 Euro die Rede. Wenn die dann jedes Mal 200 Euro bekämen und könnten damit in den Zoo gehen, könnten damit ihr Eis kaufen gehen, könnten damit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, dann würde ich sagen, okay, Maas, hast du gut gemacht. Aber dass man diejenigen, die auf Kosten der Allgemeinheit dann ihren Urlaub da verbringen, damit Steuergeldern bedenkt, das halte ich für abstrus. Das ist pervers. Maas, setz dich hin, setz dich in die Ecke, du musst nachsitzen, du musst nachdenken. So geht es nicht. Man kann nicht diejenigen, die sich über alle Warnungen hinwegsetzen, anschließend auch noch bezuschussen. Die müssen ja auch ihre Kontrollgebühren oder wie der Scheiß heißt, oder Sicherheitsgebühren am Flughafen bezahlen. Das gehört mit zur Reise dazu, das soll verdammt nochmal jeder selbst bezahlen. Und nicht von der Allgemeinheit. Ich bin der Meinung, gib das Geld lieber denen, die vor Ort bleiben, die sich anständig benehmen. So, gut, Maas, jetzt kannst du wieder abschalten. Muss man nochmal darüber nachdenken, was ist denn in Bayern passiert? Was macht Söder denn da? Immer vorreiten, immer die große Schnauze, immer die Grenzen zu, immer dies und das. Aktiv, einfach hyperaktiv dieser Mensch. der hat jetzt da wieder etwas angestoßen. Okay, im Prinzip ist es ja richtig, dass die Leute getestet werden. Aber dann anschließend zu sagen, ich hole mir mal 100 oder 1000 Freiwillige, die kriegen einen Notizblock und einen Bleistift, müssen sich da hinsetzen und müssen das von Hand aufschreiben und auswerten können wir es nicht. Wir haben keine Rechner, wir haben keine Software. Ja, sag mal, nimm doch dein Bienchen und schwirr ab. Das ist doch nur keine verantwortliche Art und Weise. Das ist keine Art und Weise, wie man in einem Staat in einer solchen Situation reagieren soll. Da muss man doch erstmal die Strukturen aufbauen und sich nicht da hineinstürzen. Und dann Leute zu testen, die dann wochenlang nicht das Ergebnis bekommen. Das heißt, die müssen theoretisch zu Hause warten, können nicht arbeiten gehen oder sonst was und müssen warten, ob sie nun positiv getestet sind oder nicht. Und es ist sicher, dass diese positiv getestet sind. Nur die Hummel gibt es eben nicht raus. Warum? Vielleicht ist der Computer wieder kaputt oder sowas. Also so kann man nicht umgehen mit den Menschen. Das ist menschenverachtend, diese Art und Weise. Schaff die Strukturen und teste. Das ist okay. Und lass diejenigen, die in ein Land gereist sind, wo die Warnung, wo das bekannt war vorher, auch dafür bezahlen. Wenn jemand überrascht wird im Ausland von irgendeiner Reise, dann ist es was anderes. Dann kann ich darüber nachdenken. Aber nicht, wer sehenden Auges in eine solche Situation hineingegangen ist und anschließend sagt, ja, da müsst ihr den Test eben bezahlen für mich. Ich mache nicht. So geht's nicht. Okay. Fertig. Es gibt einen von Wissenschaftlern erstellten, nicht so sehr wissenschaftlichen Test, den man als Hobbyist nachmachen kann, zu Masken. Masken, wir wissen alle, Masken sind ganz, ganz wichtig, aber es gibt nur sehr viele unterschiedliche Masken. Und da hat eine Gruppe von Wissenschaftlern, ich glaube, ich hänge den Link in die Beschreibung mit rein, das alles jetzt vorzulesen, das bringt überhaupt nichts, das ist viel zu umfangreich, nur ganz kurz. Die haben eine kleine Kiste gebastelt, haben einen Laser und eine Linse da reingebaut, der Laserstrahl wird geweitet und an der Seite haben sie dann Mobiltelefone mit Kamera da drauf genagelt, dass da reinguckt in diesen Lichtstrahl, von der anderen Seite musste einer reinreden oder husten oder irgendetwas. Dann haben sie 20 Sekunden aufgenommen, haben diese Daten mit dem Bildverarbeitungsprogramm ausgewertet und haben die Tröpfchen quasi gezählt, die Aerosole da. So, und das haben wir mit unterschiedlichen Masken gemacht und damit sind einige ganz, ganz interessante Sachen rausgekommen. Also, Masken sind auf jeden Fall und immer hilfreich. Aber es gibt natürlich Masken, die so gut wie gar nichts brauchen. So Fließmasken, diese komische Stoff da, der sich so merkwürdig anfühlt. Da kann es sein, dass die sogar kontraproduktiv sind, aus dem einfachen Grund, weil durch diese Struktur dieses Stoffes die Aerosole gespalten werden und dann anschließend mehr durch die Luft schwirren als vorher. Aber jedes trägt auf jeden Fall genügend Viren. So, und das ist also nicht so ganz so wirklich und ganz so gut, wie man sich das eigentlich von einer Maske erhofft. Also diese Fließ, Halsfließ. Genauso diese Bandanas, sogenannten Bandanas, ein Wort, das musste ich auch erst lernen. Auch die helfen so gut wie nicht. Alles andere hilft. Nicht 100%, ich kann es nicht, geht nicht. Alles andere hilft. Aber die einzigen Masken, die den Träger selbst schützen, das sind FFP2 und FFP3. Die schützen den Träger selbst. Wenn sie kein Ausatmenventil haben, schützen sie auch die anderen. Mit Ausatmenventil schützen sie nur den Träger in der Hauptsache. So, und solche Sprüche wie, Masken darf man nur einmal tragen oder so, ja, das kann oder so sein, aber da geht es in der Hauptsache darum, dass diese Masken ja nun die Viren abhalten sollen und damit sitzen die Viren auf diesen Masken und wenn man die dann wieder aufsetzt, na gut, dann kann man sie auch gleich aufessen. Also das muss man differenzieren. Wenn man Masken aber desinfiziert, bitteschön nicht mit flüssigen Mittelchen oder sowas, es gibt andere Möglichkeiten dafür. Ich überlege, ob ich da mal was mache, ich habe mir so eine Vorrichtung dafür gebaut. Dann kann man sie, solange sie nicht durchgesifft sind, solange sie nicht verschmutzt sind oder beschädigt sind, kann man sie natürlich weiterverwenden. Denn die Weiterverwendbarkeit wird nur deswegen abgelehnt, weil eine Maske anschließend, die ja als Sammler für Viren dienen soll, anschließend Viren gesammelt hat. Welche Überraschung. Also Lest euch das durch. Ich gebe dann Link hin. Ist leider in Englisch, aber guckt mal, inwieweit Google sowas übersetzen kann. Sollte lesbar sein. Es sind aber auch Bilder dabei und Tabellen dabei. Man kann die einzelnen Masken sehen, wie die aussehen und Beschreibungen dazu und sowas. Auch der Versuchsaufbau ist bildhaft schematisch dargestellt. Also man sollte sich das ansehen. Masken müssen sein. Aber wie gesagt, keine von diesen beiden genannten, diese Fleece und diese andere Bananenmaske oder wie auch immer das Ding heißt. Die möglichst nicht. Sonst Maske immer. So, ich hatte es am Anfang angekündigt. Also wir müssen noch mal über Mr. Wheel sprechen. Mr. Wheel im Forum. Wir hatten ihn ja auch schon zweimal, glaube ich, in einem Interview mit drin. Mr. Wheel heißt eigentlich Steffen Prey. Und ich habe ihn gebeten, mir doch mal irgendwelche Protokolle zu schicken, weil er hat ja zwei Skills für Alexa entwickelt, die auch genutzt werden. Ich wollte mal wissen, wie werden sie denn genutzt? Also einmal gibt es da den Skill CC2TV News, kann man im Skill Store laden oder wie auch immer das bei Amazon heißt, aktivieren. Und es gibt noch mal CC2TV Audiocast. Und Steffen ist also alle zwei Wochen, macht er den CC2TV Audiocast fertig und auch die News natürlich und lädt die online, stellt das zur Verfügung, damit auch Leute, die vielleicht mit dem Computer nicht so richtig zurechtkommen oder bei der Bedienung oder so Probleme haben oder was weiß ich auch immer, damit die das über ihre Alexa-Büchsen hören können. Man kann also den CC2TV Audiocast, das, was sie jetzt hören, auch über Alexa und Co. hören. Und die News, also das, was dazu auf der Homepage steht, wird auch vorgelesen. So, und jetzt habe ich hier Dinge, die ich nicht so hundertprozentig verstehe. Steffen, bitte entschuldige. Aber ich habe hier für den CC2TV Audiocast in der Zeit von 19.05.2019 bis 31.07.2020 einen Gesamtbenutzerbereich 6.737 für 44 Tage, müssen ein bisschen mehr sein. Maximum pro Tag der Hörer dieses Audiocasts über diese Alexa-Büchsen 104 und der Durchschnitt, die durchschnittlichen Hörer pro Tag 15,39. Gut, das ist ein Zusatzangebot für bestimmte Leute, die aus bestimmten Gründen das darüber hören wollen. Vielleicht abends im Bett, weil sie so einen Teil als Wecker benutzen oder wo auch immer. Die unterschiedlichen Benutzer hatten wir dann hier Maximum pro Tag 60. Jetzt gucken wir aber mal auf die andere Geschichte. Da haben wir bei diesen Neuigkeiten maximal pro Tag 24 und durchschnittlich pro Tag 11,56. Also ich finde es schon ganz schön, wenn man überlegt, dass das ein Zusatzdienst ist. Steffen Prey hat übrigens diese beiden Skills selbst programmiert und betreut sie auch selbst. Und wer auf der Homepage guckt, da ist auf der rechten Seite unten ein Knödel, das sind die News. Oder einfach in Alexa, in Amazon reingehen, alexa.amazon irgendwas oder so und einen Skill aufrufen. Einfach CC2TV eingeben und dann bekommt man beide Skills angezeigt und kann sie da aktivieren. Kann man natürlich mittlerweile auch per Sprache. Also Steffen, das sieht doch alles gut aus. Ich finde das schon erstaunlich, dass parallel zu den normalen Hörern eine ganze Menge Hörer doch auch noch über die von dir geschaffene Möglichkeit hören. Vielen Dank für die Arbeit. Vielen Dank für alle zwei Wochen die Mühe, die du machst. Natürlich muss ich mich auch bei anderen bedanken, die hier helfen. Ich nehme heute nochmal Udo Wenzig, der ja die Redaktionspost bearbeitet. Udo, gerade in der letzten Woche, was da wieder passiert ist, mit welchen unverschämten Pflegeln du dich da rumärgern musst, die irgendwie mit erstmal Honig ums Maul schmieren und so und dann ausfallend und sonst was werden. Die Sachen verlangen, die sie nichts angehen, die sich überall rein... Oder ich hätte ihnen schon längst Sachen geschrieben, dass sie mich mit hundertprozentiger Sicherheit vom Kali hätten zerren können. Danke, dass du das alles aushältst und ihnen immer noch freundlich antwortest. Ich könnte es nicht. Ja, Und dann noch ein Blick auf den Shop. Thomas Ritter ist ja aus dem Urlaub zurück, haben mir einige Leute geschrieben. Ich habe mal geguckt, stimmt, Shop ist wieder online. Und da sollte man auch mal reinschauen und bedenken darüber nach, ob man da irgendeine andere Sache noch dazu nehmen kann. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, irgendwelche Fanartikel da laufend irgendwas Neues zu bringen. Aber vielleicht gelingt es ja. So, das war's jetzt. Ich bedanke mich bei allen Spendern. Damit habe ich auch ein Problem, denn wir produzieren ja manchmal unsere Videos wirklich vor. Und das zweite Video, was wir dann produziert haben, das kommt dann erst 4 Wochen später. Und manch einer schreibt dann, hey, warum bin ich nicht genannt worden? Gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du hast nicht gesagt, dass du genannt werden willst, und ich kann dir nicht jemanden in die Öffentlichkeit zerren, nur weil er mir was Gutes getan hat, dem CC2. Wer das vergessen hat oder nicht wusste, schreibt mir hinterher, ich habe dann und dann gespendet unter dem Namen, ich möchte genannt werden, hab's vergessen. Kein Thema, wird gemacht. Und bei den anderen, naja, das dauert eben dann so lange. Wir sind dabei, irgendwie etwas zu erarbeiten, dass wir die Sendung und die Spendentafel getrennt voneinander machen können, dass wir da zeitnäher agieren. Ist nicht ganz so einfach. Also ich bitte um Entschuldigung, es dauert eben lange, aber gut Ding will Weile haben. Ohne Spende ist ein gutes Ding. Also, dann tue ich den Daumen nach oben, sage immer ein Bit, eine Spende übrig behalten und bis in 2 Wochen. Nee, bis in 1 Woche. Da haben wir schon das nächste Video. Wieder ein anspruchsvolles Thema. Und Thomas hat sich da etwas ausgedacht. Sollten wir mal reinschauen, denn es ist ein wichtiges Thema. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.